Herr Horstel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scharakny.
Ja, vielen Dank. Herr Horstel, auch 4 Tage nach der US-Wahl gibt es noch keinen Sieger. Es ist nach wie vor möglich, dass der Kandidat der Demokratischen Partei noch die Mehrheit gewinnt. Allerdings wird sich das noch hinziehen, weil Stimmen, die per Brief eingegangen sind, erst, wie man hört, am heutigen Tag ausgezählt werden. Aber gerade hier spricht der amtierende Präsident von Wahlmanipulation. Belege dafür legt er aber bislang nicht vor. Was meinen Sie dazu?
Die Situation ist einigermaßen verfahren und es sind auch merkwürdige Dinge im Gange, kann man nicht anders sagen. Ich sitze hier vor der schon in unserem letzten Gespräch häufiger zitierten Karte über die einzelnen US-Bundesstaaten, wie sie auf der Frontseite der New York Times seit Tagen abgedruckt wird, genauer gesagt seit dem 3. November oder im Internet gezeigt. Und da sind weiterhin tatsächlich 6 Staaten ohne wesentlichen Zählfortschritt und ohne Ergebnis offiziell. Und das ist Pennsylvania, North Carolina, Georgia im Osten und im Westen, Nevada und Arizona und tatsächlich im hohen Norden Alaska. 6 Staaten und da geht nichts weiter. Offensichtlich hat man hier sich entschlossen, aus politischen Gründen in der demokratischen Führung und in der, wie soll man sagen, Wahlzählungsoffice auf keinen Fall Ergebnisse zu verkünden, weil man dann tatsächlich mit einem Sturm der Entrüstung rechnet. Und man möchte jetzt vielleicht nicht Öl ins Feuer gießen. Dies hier ist jedenfalls eine sehr krasse Geschichte mit erheblichen Beeinträchtigungen. Ich lese also in der New York Times von gestern, dass es tatsächlich 12 Gerichtsverfahren gibt und die betreffen Nevada, Pennsylvania, Michigan und Georgia. Aber tatsächlich gibt es auch Unregelmäßigkeiten in Wisconsin und es gibt auch andere Dinge. Und nur die Trump-Truppe weiß genau, warum sie so zurückhaltend vor Gericht vorgeht. Trump hat öfter gesagt, das müsse vor dem Supreme Court. Und ich will einmal die wichtigen Klagepunkte nennen. Tatsächlich war es ja schon vor der Wahl, weit vorher, Wochen vorher, als die Diskussionen liefen, schon als die erste eine TV-Diskussion lief mit Joe Biden, öffentlich, und die beiden auf der Bühne, hat Donald Trump gesagt, dass massenhaft in Mülleimern, auf Müllhalden, sogar in amerikanischen Flüssen, Briefwahlunterlagen gefunden wurden. Und es wurden auch wohl 3 Wahlzettel mit dem Namen Donald Trump gefunden. Das ist mal die Sache zur Briefwahl. Jetzt neu, der jüngste Tweet von Donald Trump ist eben, dass er fragt, wo sind eigentlich die Stimmen der Militärangehörigen im Bundesstaat Georgia? Der ist ein besonders krasser Fall, weil hier Donald Trump auch eine sichere Führung hatte und ganz leichthin hat nun Joe Biden übernommen. Ja? Die demokratische Seite, sehr schön vertreten durch die New York Times, schreibt, das liege an den wie soll man sagen, spät eingegangenen und eine schwierig zu zählenden Briefwahlstimmen. Die müssten eben nach und nach ausgezählt werden. Und das könne eben dauern. Und dann gibt es auch noch so Stimmen, die man in Abwesenheit von den USA vielleicht abgeben kann, Absentee Ballots. Und auch da scheint es Probleme zu geben. Aber ich sehe auch Schwierigkeiten in der Durchführung. Ich muss sagen, es ist ja nun bekannt, ich bin nicht der engste Freund und Liebhaber der Trump-Politik. Aber wenn er sich beklagt, das ist auch Gegenstand eines juristischen Verfahrens, dass also republikanische Wahlbeobachter nicht zu allen Zeiten zugelassen waren in den Wahllokalen und mussten erst per Gerichtsverfahren wieder reingedrückt werden, dann ist es natürlich unmöglich, die Wahl anzuerkennen. Und dann müssten eben Stimmen neu ausgezählt werden. Auch das ist keine Frage, denn Wahlbeobachtung ist einfach ein Grundrecht. Das muss auf jeden Fall befolgt werden. Sonst gibt es generell Misstrauen gegen die Wahl. Und dann haben wir in anderen Wahllokalen gesehen, dass die Besatzungen ihre Fenster verklebt haben, von innen mit Papier, damit man nicht durchschauen kann. Auch das sind Dinge, die finde ich vollkommen unglaublich für ein Land, das immer der ganzen Welt beibringen wollte, wie Demokratie geht. Und diese Vorfälle, eine sehr mächtige und nebenbei gesagt äußerst prozionistische Senator Lindsey Graham hat sich auch geäußert, dass er einem bestimmten Bundesstaat Pennsylvania nicht traut. Und solche Dinge kommen davor. Also der Riss geht tief. Das ist nicht bloß Trump, der da was äußert. Und wenn wir diese ganzen Dinge betrachten und schauen, dass ja gleichzeitig Trump inzwischen regelrecht zensiert wird. Er hat also vorgestern Abend seine letzte Ansprache gehalten zur Hauptnachrichtenzeit abends. Und hat ein Sender, MSNBC, gar nicht erst mit übertragen. Das ist sonst Ehrensache, auch bei Privatsendern, dass wenn da der gewählte Repräsentant des Staates, der Oberste, sich äußert mit einer Rede, mit einem kurzen Statement an die Nation, dass die das auch übertragen. So, dann gibt es zwei weitere Sender, nämlich Fox News und CNN, die waren die ganze Zeit dabei, aber drei Sender, die zusammen noch wichtiger sind, deutlich wichtiger auch, nämlich ABC, CBS und NBC, haben den Präsidenten nicht einmal ausreden lassen und haben sofort durch ihre Redakteure gegen seine Angaben reden lassen. Jetzt kann man ja über die Angaben streiten. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist nebenbei normal in einer Demokratie. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man den möglichen Gegner, wenn man dann sagt, dass diese vier Sender, die ich genannt habe, Gegner des Präsidenten sind, dann lässt man den Gegner ausreden und hat dann ja alle Sendezeit der Welt, den, wie soll man sagen, in Trümmer zu schießen. Aber das ist hier ein seltsames Verfahren. Und dann kommt die Firma Twitter. Und man weiß ja, dass der amerikanische Präsident ungefähr, wie soll man sagen, der größte Geldbeschaffer und Börsenwertbeschaffer der Firma Twitter ist in der Geschichte des Unternehmens. Und dass er sehr viel tatsächlich mit seinen Tweets bewegt hat. Und wir wissen, nicht alle von denen waren besonders glücklich. Aber was macht Twitter inzwischen? Ich sehe in meinem Twitter-Account, wenn ich da auf den Account von The Real Donald Trump gucke oder Real Donald Trump, dann sehe ich da so 8 oder 10 Mal, dass die Firma Twitter den Trump zensiert, indem sie da einen Sticker auf seinen Tweet macht und sagt, die hier gegebenen Tatsachen sind nicht akkurat. Und dann muss man da extra draufklicken, dann erscheint das in einem Sonderfenster, dieser Tweet, und dann darf man den auch lesen. Das ist ja spannend, man darf ihn immerhin noch lesen. Aber man wird schon gleich vorher gebrieft von der Firma Twitter, dass das nicht okay ist, was Trump da sagt. Das ist Demokratie in den Vereinigten Staaten heute, und das nenne ich eine Staatskrise.
Herr Hostel, die Stimmen sind nicht alle ausgezählt. Trump erklärte sich dennoch zum Wahlsieger. Das ist aber etwas, was in den westlichen Demokratien normalerweise nicht vorkommt.
Das ist vollkommen richtig. Das ist ein vollkommen neues Verfahren. Und ich bin mir einigermaßen sicher, dass Trump ziemlich genau weiß, wie seine Karten stehen. Und was er gemacht hat, ist hier die maximale Störung in den Betrieb zu werfen. Ich kann Ihnen sagen, unser letztes Interview habe ich in Deutschland auf meinem YouTube-Kanal überschrieben mit den Worten: Trump siegt, Gedankenstrich, aber darf er das? Und mein Eindruck ist ganz eindeutig, der darf gar nicht siegen. Und das führt vielleicht dazu, dass man beobachtet auch über die Jahre hin so einen Mann wie Donald Trump. Immer wenn er in Schwierigkeiten ist und seine Position ist nicht besonders gut, kann man das an seiner Körpersprache sehen. Dann schwänzelt er so vor dem Mikrofon mit dem ganzen Körper hin und her. Das hat er bei dieser Pressekonferenz, wo er sich zum Sieger erklärt hat, und hat also auch einen Staat, der jetzt sagen wir mal, dem Gegenkandidaten Joe Biden zugesprochen worden ist, ich glaube, das war Michigan, und wo auch prozessiert wird, da hat er gesagt, den Staat haben wir in der Tasche. Und das ist ja nicht der Fall. Das ist so ein Punkt, und da habe ich den Eindruck gehabt, der wird hier tatsächlich kämpfen, weil man hat ihm ja nicht zugehört, als er sagte, die Briefwahl ist kaputt. Dann haben wir festgestellt, dass 90 Tage vor der Wahl noch ganz schnell die E-Mail-Wahl in Nevada möglich gemacht worden ist. Und ich glaube woanders auch noch, das weiß ich jetzt aber nicht. Und da sagt man, also eine so wichtige Wahl wie die Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten darf ja eigentlich nicht zum Experimentierfeld einer neuen Wahlteilnahme, Technik und Methode werden. Und gestern im türkischen Fernsehen habe ich gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass man hier in einem Bereich, wo die Geheimdienste sich ohne Ende tummeln und wo praktisch alles möglich ist, dass man dort mit solchen Methoden dann gleich in diese Präsidentschaftswahl mit so kurzem Zeitvorlauf hineingeht. Denn wir wissen, dass die CIA E-Mails fälschen kann, sodass man überhaupt nicht weiß, wer hat da wohin geschrieben. Alles ist vollkommen beliebig bei E-Mails. Nichts ist so unsicher wie E-Mails. Und das geht gar nicht. Und wenn man sich das Statement anhört, der Wahlverantwortlichen in Nevada zum Thema E-Mails, dann kann man das wesentlich auf drei Worte oder vier zusammendampfen, nämlich, ich hätte beinahe gesagt, die E-Mails sind sicher, ja, so wie ein bestimmter, wie soll man sagen, CDU-Politiker über Jahrzehnte behauptet hat, die Ränder sind sicher. Und die Renten sind eben nicht sicher und die E-Mails sind eben auch nicht sicher. Und das ist einfach eine gewaltige Irreführung des Politiks, des Publikums. Diese Themen haben wir jetzt neu. Alt sind die Themen, dass ja ohnehin die USA eine Scheindemokratie sind. Wir haben Parlament, wir haben Medien, wir haben Wahlen, wir haben Gewaltenteilung, wie das alles im Schulbuch steht. Aber wenn man genau hinguckt, werden ja die USA und die westlichen Länder nicht irgendwie von ihren gewählten Repräsentanten regiert, sondern vom Deep State. Und Deutschland wird gleich, weil es so schön und einfach ist, vom amerikanischen Deep State mitregiert. Und so kommt es eben, da der Deep State nicht so ganz glücklich ist, nach außen hin jedenfalls mit Donald Trump, dass unsere deutsche Bundesregierung in einer Weise, die nach dem Zweiten Weltkrieg, wie soll man sagen, vollkommen neu ist, historisch neu, der amerikanischen Regierung widersprochen. Ganz offensichtlich auf Anraten und Betreiben des amerikanischen Deep States, der diese Situation gerne hat. Wir haben uns darüber unterhalten, dass es in der Vergangenheit in den USA eine Software gab, die hieß Fraction Magic. Da konnte man jedes plausible Ergebnis wie gewünscht bis in jeden Wahlbezirk herunterrechnen, so dass keinem auffällt, dass da eine Wahlfälschung stattgefunden hat. Ich habe gestern Nacht noch einmal intensiv nachgedacht über dieses ganze Wahlvorgehen und auch dieses, wie soll man sagen, dieses Abbrechen der Erklärung der Wahlergebnisse in 6 Staaten. Und in Alaska wird überhaupt aufgehört zu zählen, ganz offensichtlich. Und da hat Trump eine riesige Mehrheit. Also das ist sehr krass, was hier passiert. Und plötzlich habe ich eine, wie soll man sagen, eine Verschwörungstheorie auf die Beine gestellt. Und die lautet so. Das System ist offenbar in wahlentscheidenden Bundesstaaten an die Grenzen seiner Fälschungsmöglichkeit gelangt. Und deshalb passieren da so Sachen, dass man plötzlich die Republikaner nicht zur Wahlbeobachtung zulässt, Fensterscheiben zuklebt, eine seltsame Unterlagen einfügt oder in Georgia, wo die Militärunterlagen, Militärstimmen absolut fehlen und der amtierende Präsident fragt, wo sind die, und kriegt natürlich keine Antwort. Das ist ja ein vollkommen irrwitziges Verhalten. Ich sehe auch tatsächlich, dass die Wahlversammlungen, die Joe Biden abgehalten hat, noch grotesker waren als die Hillary Clinton vor 4 Jahren abgehalten hat. Da ging ja auch kaum einer hin und bei Trump tobten und tosten die großen Mengen in zigtausender Größe. Also, das ist seltsam, was hier in den USA passiert, um das ganz vorsichtig zu fassen. Ja? Ach so, bei den undemokratischen Themen in den USA habe ich noch vergessen, dass wir Kartellmedien haben. Große Medienkonzerne bestimmen, was Amerikaner offiziell wissen dürfen. Die New York Times legt überhaupt keinen Wert darauf, zu erwähnen, dass es auch außer Joe Biden und Donald Trump noch andere Kandidaten gibt, nämlich einen Libertären, der hauptsächlich interessanterweise Trump-Stimmen wegnimmt und manchmal die Entscheidenden in der Hand hält. Auch eine spannende Geschichte. Wir wissen sowieso nichts über eine Opposition gegen diese beiden hochkorrupten und kartellbeherrschten Parteien, Republikaner und Demokraten. Wissen wir nichts. Wir hören nichts von den Grünen, wir hören nichts von Menschenrechtlern, wir hören über oder Bürgerrechtlern, wir hören überhaupt nichts von unabhängigen Gruppen. Die USA sind für die ganze Welt unter zwei Parteien aufgeteilt und was anderes darf nicht gesagt werden und wird auch nicht berichtet. Das ist wirklich ungeheuerlich und so in Deutschland zum Beispiel nicht denkbar. Das ist die katastrophale Situation der Vereinigten Staaten.
Herr Hostel, wofür Trump besonders kritisiert wird, ist, dass er dort, wo er für die Aussetzung von Auszählung fordert und dort, wo er zurücklegt, die Fortsetzung der Auszählung verlangt. Ist das nicht paradox?
Ich glaube, es war eher umgekehrt. Da, wo er verliert, will er stoppen und wo er gewinnt, da soll weitergezählt werden. Aber es ist im Prinzip natürlich, wie immer bei Trump, manches auch einfach erscheint faul. Ja? Und man weiß nicht, warum macht er das? Was soll das jetzt? Man hat immer so das Gefühl, der setzt alles ein, ja, auch Sachen, die nicht besonders gut sind. Aber das heißt ja automatisch nicht, dass alles, was er sagt, falsch ist, sondern es heißt eben, oder es bedeutet für Beobachter wie mich jedenfalls, denen relativ egal ist, wer da jetzt gewinnt, weil beide Kandidaten ihre Vor- und Nachteile haben und auch der Iran wird sich nicht sicherer fühlen können, wenn Joe Biden Präsident ist, jedenfalls nur unwesentlich sicherer als unter Trump, wo der Iran allerdings so eine Art unerklärtes Kriegsgebiet war, ja. Und die Sanktionen, davon dürfen wir gar nicht reden. Und auch für Deutschland wird das nicht unbedingt lustig, denn der Deep State hat ja bei uns die hochgradige Behinderung des Nord Stream 2 Pipeline-Anschlusses ans Gasnetz tatsächlich bewirkt. Aber ob Joe Biden da, wie soll man sagen, freien Durchfluss einfach so genehmigen will, das sehe ich auch nicht. Also mit anderen Worten, wir wissen ja gar nicht, was da herauskommt, haben wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Aber wir müssen sehen, erstmal, wie ist die grundsätzliche, so von mir beschriebene Situation der Vereinigten Staaten, die ist schwierig. Ich möchte jetzt nicht dieses berühmte Wort vom Failed State nennen, also ein Staat, der kaputt ist. Innerlich. Aber tatsächlich tragen die USA dieses Markenzeichen. Und das hat Donald Trump offen gemacht. Er hat jetzt nicht unbedingt dazu beigetragen, dass es geheilt wird. Das ist auch gemäß der Deep State-Vorgaben nicht sein Job. Und er darf es nicht tun und so etwas. Aber er hat Dinge auf den Tisch gelegt. Er hat ja auch andere Dinge auf den Tisch gelegt. Er hat zu 9/11 wichtige Fakten auf den Tisch legen lassen durch den Freedom of Information Act und auch zur Ermordung von John F. Kennedy. Und die privaten Untersucher, weil offiziell wird das ja gar nicht mehr richtig angeschaut, waren hoch dankbar und haben sehr genau analysiert, was ihnen die Trumpschen Schritte da gebracht haben. Also Trump ist da sehr interessant unterwegs. Und es lohnt sich einfach, wenn wir an den USA teilnehmen wollen, genau hinzuschauen. Und da kann ich sagen, Trump hat berechtigte Klagen geäußert. Was er jetzt operativ tut, ist ein komplettes Spiel. Wir wissen doch gar nicht, was im Hintergrund passiert. Wir wissen, dass der Deep State durchaus in der Lage ist, mal einen Präsidenten zu ermorden, wenn er zu weit aus dem Rahmen springt. Und ich glaube, wenn einer das beherzigt hat, dann ist das Donald Trump. Mit anderen Worten, und viele, viele, viele Millionen Amerikaner wissen das, Trump kann gar nicht so vorangehen, wie er gerne würde. Und ich glaube, es laufen im Hintergrund auch massig Verhandlungen mit, wie soll man sagen, den Schlüsselmitgliedern des amerikanischen Deep States. Da geht es zum Beispiel um die Zusicherung von einer vernünftigen wirtschaftlichen Zukunft für den Präsidenten. Denn nur Anfänger glauben, dass ein Immobilienmogul sicher sei, wenn der amerikanische Deep State beschließt, dass sie gegen die Immobilien von Trump zu Felde ziehen und dann verliert er seine Kreditwürdigkeit. Und das ist ihm im Leben ja schon dreimal passiert. Ja, und Rothschild hat ihn da gerettet zum Beispiel. Der Wilbur Ross, der in seinem Kabinett sitzt, hat ihn schon mal finanziell gerettet. Und die Saudis, wie soll man sagen, könnten hier auch einschreiten und retten, möglicherweise. Man weiß dies alles nicht. Jedenfalls, hier an dieser Stelle muss man schauen, dass man eine Immobilie einfach durch die Medien kaputt schreiben kann. Und die sinkt auf ein Drittel ihres Wertes. So erpressbar ist der Immobilienmogul Trump. Und das sind alles Dinge, die muss man einfach im Auge behalten. So funktioniert das politische Leben in den USA. Es ist knallhart, wesentlich härter als in Deutschland zum Beispiel.
Hostel, Trump ist bereits vor Gericht gezogen. Das haben Sie auch vorhin erwähnt. Ja. Und wir wissen, dass die konservativen Richter im obersten Gerichtshof die Mehrheit haben. Angesichts dieser Tatsache glauben Sie noch an die Unabhängigkeit des Gerichts?
Interessante Frage. Nein, glaube ich überhaupt nicht. Glaube ich auch übrigens nicht bei den Deutschen. Bei den Deutschen ist es so, dass die ja, ich sage das nur als Beispiel, damit das nicht immer so auf USA runtergeht und als seien wir Deutschen ganz sauber. Das möchte ich hier an dieser Stelle unbedingt vermeiden, diesen Eindruck. In Deutschland ist es so, oder für Deutschland ist es so, dass wir keinen internationalen Haftbefehl mehr herausgeben dürfen über Interpol. Und die offizielle Begründung ist, dass unsere Staatsanwaltschaften politisiert seien. Aber das ist sozusagen noch lange nicht das, was zum Beispiel bei unserem Bundesverfassungsgericht der Fall ist, ja, dass ja wie so eine Art Nebenregierung Recht setzen kann, ja. Und da sind alle Richter eindeutig nach festgelegten politischen Verfahren proportionsmäßig gewählt. Und sowas haben wir in den USA eben auch. Und unsere Gerichte in Deutschland, ich kann nicht über andere Länder sprechen, aber es ist kaum unterschiedlich. Ich sehe dieses wahnsinnige Verfahren um den WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Großbritannien, wo man einfach nur sagen kann, Großbritannien ist ein totalitärer Deep State, eine Staat. Ja? Das ist das. Der kommt ja überhaupt nicht zu seinem Recht. Die foltern den einfach zu Tode, so ganz langsam. Und sein Vater muss weltweit rumlaufen und sagen, die bringen meinen Sohn um. Solche Dinge laufen da und in den USA ist das genauso. Aber es ist nicht ganz so schlicht, weil sonst sozusagen würde ja auch die Bevölkerung gegen das System opponieren. Das tut sie sehr häufig nicht, manchmal schon. Das geht dann natürlich unter, weil die Medien gekauft sind und so weiter. Wir haben das besprochen. Also es ist zwar so, dass es diese konservative Mehrheit gibt, aber es ist nicht sicher, ob die das so umsetzen, denn es gibt ja auch durchaus Republikaner, die Trumps Vorgehen kritisiert haben und seine Proteste kritisiert haben und sowas. Also das Bild ist nie so ganz einheitlich. Und auch hier habe ich den Eindruck, wird im Zweifelsfall der Deep State regieren. Und es ist immer möglich, weil die Richter auf Lebenszeit gewählt sind, dass ein Richter auch mal neben die Deep State-Wünsche geht. Also es bleibt immer noch eine individuelle Unsicherheit bleibt da drin, wie tatsächlich die Entscheidungen fallen werden. Ich will vielleicht noch auf ein anderes Thema kurz zu sprechen kommen. Es geht nämlich um die Sitze im Senat und im Haus, wie es so schön heißt, auf amerikanisch, im Repräsentantenhaus. Da haben ja im Moment, sind Demokraten und Republikaner gleich auf, da haben auch Wahlen dazu stattgefunden. Und wie soll man eigentlich denen jetzt glauben? Ja, weil es so erstaunlich ist, dass da im Senat die Republikaner einen Sitz verloren haben, die Demokraten bisher einen gewonnen. Man braucht 50 und da wird irgendwie nicht so richtig, geht auch nicht so richtig weiter. Im Repräsentantenhaus hatten die Republikaner 5 Sitze gewonnen, das unverändert, aber die Demokraten hatten bisher 6 Sitze verloren, jetzt sind es nur noch 4. Also auch da traue ich schlicht den Ergebnissen nicht so ganz. Und ich bin mir nicht sicher, ob das sozusagen alles so korrekt ist, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Die Krise ist einfach, glaube ich, viel, viel größer, als unsere großen Medien das hier darstellen.
Herr Hassel, wie dem es auch sei, hat aber Präsident Trump etwas gesagt, was einfach Zweifel aufkommen lässt. Und zwar, dass er gesagt hat, dass er ein schlechter Verlierer sei, dass er einfach eine Niederlage sehr schlecht vertragen kann. Das ist aber nicht gut für eine Demokratie.
Er hat verschiedene Dinge getan, die nicht besonders gut sind für eine Demokratie. Und oft habe ich mich ja nun veranlasst gesehen zu sagen, dass er als Präsident, um, sagen wir mal, sich seinen Deep State gewogen zu halten, dessen Plan eben ist, die Vereinigten Staaten durcheinander zu bringen. Und wir haben uns ja darüber unterhalten, was diese global agierende Rüstungsfirma der USA, Deagle, so veröffentlicht, und die veröffentlicht eben, dass 2025 es 221 Millionen Amerikaner weniger gibt als heute. Und dabei fußt sie auf Daten der CIA. Sehr interessant. Und 2 Drittel der Deutschen verschwinden. Die Iran-Änderungen halten sich stark in Grenzen. Ich weiß nicht mehr, wir hatten das mal nachgeschaut. Ich glaube, es gibt ein leichtes Plus von 1% oder so. Also das ist jedenfalls eine krasse Zukunft. Und ich denke an die FEMA-Camps in den USA und sowas. Da sind üble Sachen geplant. Und Trump ist natürlich nur mit dem Placet, nur mit dem Okay, mit der Zustimmung des Deep State überhaupt Kandidat geworden. Niemand wird ein prominenter Präsidentschaftskandidat in den USA, ohne dass der Deep State genickt hat. Und genauso kann man das für wichtige Kandidaturen in Deutschland auch sagen. Es wird ja auch in Deutschland, das weiß ich nur zufällig aus erster Hand, niemand, auch nur Oberst im deutschen Militär, und ich sehe ähnliche Mechanismen in anderen NATO-Staaten, wo die USA nicht genickt haben. Und alle diese höherrangigen Offizieren müssen irgendwann mal in ihrem Leben, sonst werden sie gar nicht befördert, in den USA irgendwelche Fortbildungskurse oder Trainings oder sonst etwas absolviert haben. Und da nehmen die USA sozusagen hinter den Kulissen, aber sehr deutlich fühlbar für alle Beteiligten, Maß an diesen deutschen Offizieren, die da ihr Land bereisen. Und dann wird da ein Vermerk in der Akte gemacht nach dem Motto, darf nach oben, gehorcht anständig, oder darf eben nicht, macht sich selbst Gedanken, wie er die Welt sehen möchte. Das sind so Dinge, die müssen wir einfach hier auch in Rechnung stellen. Trump ist ein Geschöpf dieses Systems. Und das Problem ist natürlich, wenn dieses Geschöpf plötzlich das Kämpfen anfängt, wie Trump das tut, und steckt mit den Füßen total im Sumpf. Also, was Sie da sagen, ist absolut berechtigt. Es gibt viele, viele berechtigte Kritikpunkte gegen Trump, keine Frage. Das war hier jetzt keine großartige Rede, um den Kandidaten Trump zu unterstützen. Das war einfach nur der Versuch, sich kritisch anzunähern an das Bild, das wir hier von der New York Times und anderen Kartellmedien gezeigt bekommen.
Herr Hossel, manche Wahlexperten meinen, dass wenn Trump verliert, verliert er an Coronavirus. Was meinen Sie dazu?
Das hat es immer geheißen. Trump ist ein unglaublicher Spieler. Und er hat ja, das habe ich auch schon mehrfach gesagt und geschrieben und äußere mich dazu, ja, sehr frühzeitig einen General eingesetzt für die Zwangsimpfungen, ja. Also er hat dem Deep State wirklich alles gegeben, was man nur geben kann, rennt aber gleichzeitig ohne Maske rum und signalisiert seinen Leuten, ist alles bloß Show. Ich bin da bei euch, und ermutigt also maskenfreie Demonstrationen gegen den Lockdown, und hat zum Schluss in der letzten Debatte, das habe ich sehr interessant gefunden, mit Joe Biden, dem Joe Biden vorgeworfen, dass er Amerika ruinieren will, weil er Amerika in einen scharfen Lockdown führen möchte. Und ich lese heute in der New York Times, dass Joe Biden in sicherer Erwartung, dass er der nächste Präsident ist, bereits, und jetzt halten Sie sich fest, bereits die wichtigsten Posten seiner neuen Verwaltung auffüllt mit geeigneten Kandidaten. Und da wird als besonders vorrangig in der Kandidatensuche angesehen, das Personal, das sich mit dem Thema Corona beschäftigen soll. Mir wird übel. Ich kriege Angst, wenn ich daran denke, weil ich Angst kriege, wie dann der amerikanische Deep State in Deutschland reinregieren wird. Und auch bei uns ist die Rede davon, dass die Impfdosen schon in geheime Bundeswehrlager überführt worden sind. Und es geht das Gerücht, dass, wenn es Schwierigkeiten gibt mit der Impfung bei der Bevölkerung, die Bundeswehr beauftragt werden könnte, Zwangsimpfungen dort vorzunehmen, wo man sich bisher geweigert hat. Und wir wissen ja schon jetzt, das habe ich am eigenen Leib auch erlebt, wie das mit den Maskenattesten ist. Wir wissen, Masken bringen nichts. Das haben alle entscheidenden Kräfte und die Weltgesundheitsorganisation, die fest in der Hand von Bill Gates ist und durch korrupt. Die haben schon gesagt, Masken bringen nichts. Gleichwohl werden sie weltweit wie ein Symbol der Unterwerfung den Menschen aufgezwungen, obwohl sie nicht nur nichts bringen, sondern erwiesenermaßen in Deutschland eine Doktorarbeit an der Uni München durch eine Ärztin namens Frau Dr. Buck erwiesen ist, dass sie schaden. Und es gibt bereits in Deutschland Kinder, die sind gestorben an ihrer Maske, weil der kindliche und kleine Körper Masken viel schlechter verträgt als der Erwachsene und auch den Erwachsenen schadet er gewaltig, denn die Körper werden schlicht sauer durch dieses ständige CO2-Einatmen. Das sind die Themen, die wir hier haben und die sind beängstigend. Und natürlich färbt das aus den USA ab, wenn da ein so beflissener Lockdown-Verfechter wie Joe Biden das Rennen macht. Und Donald Trump hat das auf den Punkt gebracht und hat gesagt, wir brauchen keinen Lockdown, wir brauchen eine gesunde amerikanische Wirtschaft. Das sind so die Tatsachen zu diesem Thema. Und da kann man nicht sagen, man weiß es nicht, ob er tatsächlich Stimmen verloren hat durch den Lockdown oder ob sein letztes Statement ihm etwas genützt hat und hat den Amerikanern klar gemacht, was da zu erwarten ist. Ich halte das für möglich, dass wegen der riesigen Übermacht in den Kartellmedien dieses Lieblingskartellthema zum Schaden aller Völker tatsächlich gewonnen hat und Trump damit verloren. Das halte ich für gut möglich, aber ich bin mir einfach nicht sicher.
Herr Hostel, momentan hat Joe Biden bei der Zahl der Wahlleute die Nase knapp vorne. Angesichts dieser Tatsache, was glauben Sie über den Ausgang, über dieser Wahl, über die endgültigen Wahlergebnisse?
Ich habe es gestern den türkischen Freunden gesagt, ich sage es auch hier, es ist inzwischen nichts passiert, was mich da umstimmen könnte. Ich versuche, die Dinge realistisch zu sehen. Ich sehe, dass die Kräfte, die die Vereinigten Staaten tatsächlich regieren, einen anderen Favoriten haben. Und ich sehe, dass Donald Trump nicht mit der letzten Kraft gegen seine Niederlage ankämpft. Und ich glaube, der sichert sich, ist mein Gefühl, ich möchte ja niemanden falsch beschuldigen, aber es ist der Eindruck bei mir, dass Donald Trump, der ein begnadeter Verhandler und ein zäher Verhandler ist, wie soll man sagen, für die Zukunft einfach im Moment sicherstellt, dass man sein schönes Imperium und sein gewaltiges und extrem teures Leben ihm nicht wegnimmt auf seine alten Jahre hin. Der wird nicht Rentner sein und in ein kleines Häuschen einziehen, sondern der möchte weiter Trump spielen. Und das verhandelt er gerade, denn er geht ganz offensichtlich nicht mit letzter Kraft vor, um seinen Wahlsieg hier zu unterfüttern, was er könnte. Natürlich kann man von ihm nie erwarten, dass er hinterfragt, was für eine Software auf 90% der amerikanischen Wahlcomputer läuft. Ja? Sowas wird man von ihm nicht hören, weil solche Fragen lebensgefährlich sind in den USA für einen hohen Politiker. Und ich kann nur sagen, ich wäre in den USA, wenn ich so ansehe, wie viel, wie soll man sagen, so kritische Dissidenten, wie ich das bin, in den USA in den letzten zig Jahren ums Leben gekommen sind. Allein Hillary Clinton hat eine stattliche Anzahl von denen, offensichtlich auf dem Gewissen. Ja? Ich glaube, ich wäre nicht mehr am Leben. Das muss man einfach so sehen. Deswegen werbe ich ein bisschen um Verständnis, wenn Donald Trump am Ende sozusagen die Waffen streckt und gibt zu, dass er vermutlich, wie soll man sagen, wo nicht verloren hat, so dann auf jeden Fall unterlegen ist. Das ist ja etwas sehr Interessantes. Man kann ja unterliegen und trotzdem ein Gewinner sein.
Vielen Dank, Herr Hostel, für diese Einschätzung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorkny.
Ja, vielen Dank.